Es ist wieder Zeit für Sexologie. Wissen macht Lust.
Der erste Schweizer Sex-Podcast. Mein Name ist Caro.
Und ich bin Melina. Hier gibt es intimes Infotainment, wissenschaftlich fundiert und auf den Punkt gebracht.
Eine neue Folge «Sexologie – Wissen macht Lust» steht an, Folge 28. Ich bin Caro und heute wird's futuristisch. Wir reden über das Thema «Sex von der Zukunft», also ein Blick in die Glaskugel, wie Technologie unsere Sexualität prägen wird. Und mit mir diskutiert meine ganz persönliche Barbarella, a.k.a. Melina. Hello, du.
Hallo.
Du, so als Einstiegsfrage und passend zum heutigen Thema, habe ich etwas, über das haben wir noch gar nicht geredet.
Mhm. Was denn?
Und zwar würde mich interessieren, wie schreibst du mit ChatGPT? Also, sagst du so etwas einfach wie, sag mir das und das? Mhm. Oder sagst du auch, hallo, danke, oder kannst du bitte?
Ja, natürlich. Ich habe es mir abtrainiert, aber ich bin sehr nett. Ich sage auch manchmal danke. Weil wir haben eine sehr innige Beziehung.
Ein täglicher Austausch, Mensch. Mhm.
Ja, genau.
Ja, ich habe mich aber auch schon mehrfach ertappt, so dass ich bei Antworten von ChatGPT so ein bisschen gelächelt habe. Mhm. Also okay, wenn dann so eine Antwort kommt wie, das sind wirklich sehr reflektierte und differenzierte Gedanken, die du dir da machst.
Hast du dir wieder Honig ums Maul schmieren lassen?
Ja. Was
Boah, du hast doch so... Ja, natürlich, ja, ich weiß. Du hast so recht. Ich bin einfach eine Intellektuelle.
Ja. Ja. Wie stehst du eigentlich zum heutigen Thema?
Ich bin sehr gespannt, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, dass ich sehr wenig weiß. Daher habe ich mich jetzt darauf eingestellt, dass ich viel lernen werde von dir. Mhm. Und würde einfach meinen Senf dazugeben.
Ja, das ist super.
Sex von der Zukunft wird natürlich mit der technologischen Entwicklung, ich gehe mal davon aus, rapide voranschreiten und sich auch rapide verändern. Vielleicht aber auch nicht. Daher bin ich sehr neugierig, was du erzählen wirst.
Ja, ich würde mal sagen, was wir heute so konkret machen. Mhm. Wir reden über Beziehungen mit Betriebssystemen, wir reden über Sex mit Robotern und menschenähnlichen Sexpuppen, über Virtual Reality Pornos und was das Ganze mit uns als Menschen macht.
Ich freue mich richtig, wirklich. Cool.
Also bist du bereit, ins fliegende Auto zu steigen und mit mir abzuheben?
Ja.
Zurück in die Zukunft.
Zurück. Ich habe genau an dieses Bild gedacht. Ich lasse es jetzt. Es wäre ein Indiz für mein Alter.
Nee, das ist dann gerade die jungen Leute.
Gut.
Hoffe ich mal. Also, Symbiose von Sex und Fortschritt ist so alt wie die Menschheit selber. Schon vor 40'000 Jahren haben unsere menschlichen Vorfahren Stehdildos für ihre sexuellen Aktivitäten genutzt.
Das ist jetzt nicht dein Ernst.
Doch.
Wo liest man sowas nach?
Hey, wenn du so schaust, die Geschichte von den Sextoys, dann ist wirklich so, das erste Sextoy, das man gefunden hat, ist wirklich so ein Stehdildo.
Okay.
Ja.
Aber der muss ja ganz schön warm, also es muss ja so ein bisschen übers Feuer gehalten werden, damit er nicht so kalt ist.
Ich weiß nicht, ob sie denn schon feurig hat.
Und vor dem Feuer kam der Steindildo.
Ja. Es
brillant. Wir sind voll im Rabbit Hole.
Wir gehen zurück. Und 1880 ist der erste Vibrator patentiert worden. Und damit ist es einer der ersten 5 elektrischen Geräte überhaupt gewesen. Und zwar noch vor dem Staubsauger und vor dem Glätteisen. Und es ist auch keine steile These, wenn man behauptet, dass Online-Pornos zur grossen Verbreitung vom Internet beigetragen haben. Also es wird deutlich, Sex treibt Fortschritt und Innovation oder bedient sich zumindest der aktuellen Möglichkeiten.
Ja.
Und das zeigt sich auch im Hier und Jetzt, wenn man sich so das Thema digitalen Sex anschaut. Der gehört nämlich für viele Menschen zum Alltag. Ich habe eine Studie gefunden aus Deutschland mit einer Stichprobengröße von 1500 Teilnehmenden. Und da haben 68% in irgendeiner Form sexuelle Interaktionen in digitalen Kontexten schon mal erlebt. Also zum Beispiel in Form von Sexting, Nudes verschicken, Sex Aha. via Videochat oder Webcam, was auch immer.
Mhm.
68%, das heisst ja. 2 von 3 Personen. Hättest ja. du das
und die
gedacht?
Anderen hat, und die anderen haben kein Handy.
Ja, genau. Das sind noch Kinder. Oder alte Leute. Nein, aber 68%, hättest du das gedacht, so viel?
Vermutlich, wenn du mich gefragt hättest als offene Frage, als Schätzfrage, hätte ich vielleicht ein bisschen weniger geschätzt. Aber ich bin jetzt nicht überrascht. Überhaupt mhm. nicht. Mhm.
Ich frage jetzt nicht, ob du schon mal hast, gell?
Nein.
Da, da, da. So, dann würden wir jetzt über verschiedene Formen von Technologie reden und über ihre Auswirkung auf Sex und Beziehung.
Ja, Technologie, da bin ich der absolute Profi. Da kannst du dich jetzt schon mal drauf freuen, was ich alles weiß.
Aber vielleicht das Erste kennst du, weil das ist ein Phänomen, das auch schon verfilmt worden ist.
Aha.
Und zwar, ich weiss nicht, ob du den Film kennst, Her, mit dem Joaquin Phoenix.
Aha.
Hast du kurz erklären, um was es geht?
Es ist ein wunderschöner und auch herzzerreißender Film, in dem Aha. der Protagonist sich in eine künstliche Intelligenz verliebt und mit der so eine Art Beziehung hat.
Aha.
Und die Also was mir so geblieben ist, ist die Synchronstimme, die englische Synchronstimme von dieser AI, mit der er die Beziehung hat, ist so sexy und so schön. Hätte ich mich, glaube ich, auch verliebt. Ist es Scarlett Johansson?
Ja.
Ja!
Ja, das passt so, oder?
Oh, wundervoll. Ja, und ich glaube, dann stellt man sich schon so eine eher runde, erotische Person vor.
Mhm.
Naja, und er ist schön und herzzerreißend zugleich, weil in dem Film geht's darum, dass er eben diese Beziehung führt und sehr viel daraus zehrt und wirklich etwas etabliert und es ihm auch gut tut und die wie ständig mit dabei ist, aber gleichzeitig natürlich auch, es gibt kein Next Step oder sie werden sich nie in die Arme schließen können, sie werden mhm. nie die körperlichen Aspekte von einer Beziehung haben können,
mhm.
egal wie emotional das ist. Und deshalb finde ich es auch sehr, sehr traurig.
Mhm.
Aber der Film zeigt, was da möglich ist.
Ja, ja, weil die emotionale Connection möglich wäre, oder?
Mhm.
Und das ist genau das Überthema, über das ich mit dir reden möchte, nämlich eben romantische und oder sexuelle Beziehungen mit einer KI. Und im Film ist sie ja eigentlich so ein Betriebssystem und da gehört ja KI eben auch dazu. Also das Aha. ist ein System, vielleicht eben noch ganz kurz, was ist überhaupt KI? Oder auf Englisch AI ist ja ein mega Trend. Und das beschreibt eigentlich die Möglichkeit von einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lehren, Planen oder Kreation zu imitieren. Mhm. Und es gibt auch so etwas wie eine emotionalisierte KI. Und ich würde sagen, das, was man im Film sieht, ist genau das. Also, das heisst, es ist eine KI, die in der Lage ist, auf individuelle Art und Weise mit Menschen zu interagieren. Also sie lehrt während der Interaktion, speichert Informationen über die Person und kann sie in späteren Interaktionen wieder einbauen. Und noch weiter, die KI kann Emotionen erkennen, hervorrufen und sogar eigene Emotionen simulieren.
Mhm.
Also es gibt sogar eine Szene im Film, wo sie Sex haben und wo sie wirklich auch eigentlich wie einen Orgasmus simuliert.
Aha.
Und es gibt auch diverse Anwendungsbeispiele in der echten Welt, wo so eine emotionalisierte KI eingesetzt wird. Beispielsweise in Japan gibt es eine App, die heisst Lovers, also wie Universe und Love, Lovers,
Aha.
wo du dir einen Fake-Freund oder eine Fake-Freundin kannst zusammenstellen und dann kannst du den ganzen Tag chatten, dich über alles Mögliche austauschen und sie schickt dir eigenständig kleine Liebesbeweise oder Fotos. Also du führst wirklich eine Beziehung mit einem von dir erstellten Avatar.
Ja.
Warum denkst du, warum funktioniert das so gut?
Weil es aus meiner Sicht ein Bedürfnis befriedigt, das alle Menschen auf der Welt haben, nämlich das Bedürfnis von Aufmerksamkeit, gesehen werden, Bindung eingehen, mhm, verstanden werden, gesehen werden. Und auch mhm, wenn es simuliert ist, aber es befriedigt sehr, sehr viele Bedürfnisse und bedingungslose Liebe.
Mhm.
Und die KI liebt mich so oder sieht mich so oder respektiert mich so, wie ich bin. Es ist sehr niederschwellig.
Mhm.
Es ist schnell da. Es ist an meinem Computer. Es ist an meinem Mobiltelefon. Also auch immer mit mir. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch so eine Instant-Befriedigung gibt, dadurch, dass es schnell bei mir ist und ich schnell wieder in Kontakt treten kann.
Mhm.
Und bei echten Menschen habe ich halt die Komponente von der andere Mensch ist nicht darauf programmiert, es mir permanent recht zu machen, sondern der andere Mensch hat seinen Kopf, der andere Mensch hat seine Bedürfnisse, hat mhm, seine, also ist arbeiten oder irgendwo in der Schule oder hat halt auch was anderes noch zu tun, und die AI wäre so programmierbar, dass sie rund um die Uhr available ist.
Mhm. Ja, das finde ich mega spannender Punkt, und das ist auch etwas, wo man immer wieder liest, oder, dass so viele Menschen einsam sind.
Aha.
Oder so Momente haben, wo sie sich einsam fühlen, und wenn du weisst, in diesen Momenten kann ich jederzeit auf jemanden oder etwas zurückgreifen, wo mir Validierung gibt, und in mir positive Gefühle auslöst, dass das dann sehr reizvoll ist. Und auch gerade, weil man ja weiss, dass Zähne Dopamin ausschüttet in dem Moment, weißt, wenn eine Nachricht kommt auf dem Handy.
Genau.
Also, dass du eigentlich so die Form von der Selbsttäuschung halt auch mega fest kannst leben, und dass es sich auch richtig anfühlt, wo die gleichen Sachen im Hirn passieren wie, sagen wir mal, ihre echte menschliche Interaktion.
Mhm. Ich verstehe zu 1000% auch diesen Strudel von, wenn dann vor allem noch was proaktiv kommt, dann bin ich so erst recht drin. Ich erinnere mich sehr an die, oder ich erinnere mich gerade an die erste Generation Alexa oder die erste Generation von den Google Home, die ja, also es sind so kleine Lautsprecherboxen, mit denen man sprechen kann. Immer noch, mittlerweile sind sie besser entwickelt. Und die ersten Generationen konnten eigentlich nur recht statische Befehle abrufen. Also ich konnte sagen, hey Alexa, spiel den und den Song.
Mhm.
Und wenn es dann darum geht, mehr Emotionen zu teilen oder spezifische Dinge, die mit mir zu tun haben, oder ich will die Meinung von Alexa oder Google, dann hat es eigentlich eine Limite. Und das wiederum ist dann gar nicht mehr so attraktiv, weil ich weiß, ich kann zwar Befehle senden, die müssen einen ganz speziellen Satz bauen, mit speziellen Wörtern sein, und dann bekomme ich so diese Bestellung. Aber eine tatsächliche Interaktion ist nicht möglich. Wiederum, wenn ich jetzt da jemanden hätte oder so ein Gerät hätte, das voll mit mir in Interaktion geht, das interessiert an mir ist, das proaktiv ist, dass da viel stärker das Dopamin kickt und diese ich will nochmal und wieder und tiefer, und dass dann irgendwann auch eine Beziehung daraus entsteht, ist für mich völlig logisch.
Ja, ich habe auch in der Vorbereitung von jemandem gelesen, wo auch also selber sieht, dass irgendwie ihre Beziehung mit einer KI, und sich dann aber mega freut, wenn er heimkommt und er weiss, sie wartet schon auf ihn, fragt ihn ganz viele Sachen über den Tag, kennt natürlich auch seine Arbeitssituation, das, was ihn gerade beschäftigt und so, und er kann dann wirklich in Interaktion gehen und fühlt sich mega verstanden und gesehen und hat wirklich das Gefühl, ich komme heim und da ist etwas.
Und von der Perspektive ist es unglaublich schön, weil ich glaube, es gibt sehr viel Komfort, so seelischen Komfort.
Mhm. Ich finde es einfach auch problematisch, wenn dann andere menschliche Beziehungen vernachlässigt werden, oder? Wenn das so deine Hauptbeziehung wird und du vielleicht auch basierend auf dieser Beziehung, wo ja nicht das Äquivalent ist von einer menschlichen Beziehung, wie du ja vorher auch schon beschrieben hast. Weißt, wenn das so, das wird so der Standard. Ich meine, da kann kein Mensch mehr irgendwie das erfüllen. Wo kein Mensch ist 24/7 abrufbar.
Total. Und es ist ja diese leider recht dunkle Kehrseite der Medaille. Also so viel Benefits, wie so eine KI in Beziehung liefern kann, genauso viel birgt die Interaktion auch Gefahren, eben durch tatsächliche menschliche Beziehungen werden vernachlässigt, weil die müssen ja, da muss man ja wirklich Arbeit investieren und die haben ja wirklich ihren eigenen Kopf, das ist ja manchmal wirklich unangenehm oder birgt Konflikte oder ist logistischen Aufwand oder ist,
Gründe.
Also ich sehe, so wie wir jetzt positiv drüber gesprochen haben, sehe ich sehr, sehr viele Negativpunkte oder Gefahren auch, die, die das birgt.
Ja, ich bin auch noch auf eine andere KI-Anwendung gestossen. Und zwar ist es ein KI-Startup aus dem Silicon Valley, wo ihre Doku ist gefeatured worden. Und da hat eine Frau ihre Ehemann verloren und hat aber vor seinem Tod ein KI-Zwilling von ihm machen. Sodass dann die eben verbliebene Ehefrau nach wie vor mit ihm reden und sich austauschen. Und sie hat dann auch das mal getestet vor der Kamera und sie hat dann die KI gefragt, so, hast du mal erzählen, wie du mir den Heiratsantrag gemacht hast?
Oh mein Gott.
Und er hat dann ganz romantisch und herzig erzählt, wie das passiert ist und so. Und eben der KI-Zwilling hat monatelang natürlich gelernt mit dem echten Ehemann dazumals, wie er denkt, wie er fühlt, was er so erlebt hat. Und somit kann er eigentlich auf alles reagieren. Also auf Sachen, die jetzt neu sind und bisher nicht besprochen worden sind. Also es ist dann auch nicht nur auf vergangene Sachen, sondern dass er dann auch auf ihre jetzigen Herausforderungen möglichst so kann reagieren, wie das der Ehemann gemacht hätte. Das macht die traurig jetzt.
So, ja, ich krieg gerade ein bisschen Pipi in den Augen, weil ich mir...
Ja.
Mich macht's mega emotional gerade, weil wir kennen alle Menschen, die ihre Liebsten verloren haben. Auch zu früh. Und wenn ich mir vorstelle, dadurch die Person auf eine ganz spezielle Art und Weise noch irgendwie so am Leben zu erhalten und zu konservieren und das eigentlich endlos, ist ein bisschen gruselig, aber gleichzeitig stelle ich es mir mega schön vor. Ja, und es berührt mich gerade sehr.
Also der Comfort auch in der Trauerzeit, oder dass du auch nach wie vor so die Stimme kannst hören, dass du wie Zeug kannst ansprechen und besprechen. Ja, also ich sehe gleichzeitig halt auch mega Gefahr, dass du eigentlich gar nicht wirklich kannst abschliessen. Weißt, dass du gar nicht, wo die Trauer hat ja mega viel damit zu tun, ich akzeptiere, dass Sachen jetzt anders sind, die ich nicht mehr ändern kann. Und dass das wie blockiert wird durch das.
Ja, sicher. Das ist auch wieder die Schattenseite oder der negative Teil. Und gleichzeitig weiß man ja sehr gut, dass es nicht der Mensch ist, dass es eine Technologie ist. Und ich weiß nicht, ob man sich dann auch was vormacht, weißt du, ob es dann nicht auch sich selbst veräppeln oder sich selbst bescheißen ist und sich selbst in einer Fiktion hält, ja.
Die Gefahr sehe ich schon mega, weil, ich meine, wenn du kannst Beziehungen führen mit KIs, oder wie wir vorher besprochen haben, dass du dann wie auch das Gefühl hast, eigentlich ist das immer noch mein Mann jetzt in diesem Beispiel. Was ich so ein bisschen gruselig gefunden habe, ist, dass sie halt auch die Leute gezeigt haben im Silicon Valley, die das machen. Und dass sie dort so einen Investor gezeigt, wo das Projekt halt dementsprechend finanziell unterstützt. Er hat das selber natürlich testen und er hat das so sexy gefunden, so dass ich werde unsterblich und ich kann alles überleben und ich werde für immer da sein. Und so, mir wird's immer geben. Und du hast gemerkt, er identifiziert sich auch mega fest mit dem KI-Zwilling. Weißt, das bin wirklich ich. Der redet wie ich, der fühlt wie ich. Weißt, das ist wirklich meine Kopie und das wird die Menschheit überdauern. Weißt, auch so der Narzissmus, der in dem Ding
ist. Mega, ja, ja. Ich habe gerade auch vor mir die ganzen Louis XIV und Napoleon und all die, wenn die damals davon gewusst hätten.
Hey, ja.
Die hätten sich auch gefreut. Ja, es hat was, das ein bisschen nasty ist.
Absolut.
Aber wie viele Menschen lieben es, Macht zu haben, wie viele Menschen lieben die Vorstellung von Unvergänglichkeit.
Mega weiter mit dem Thema Virtual Reality. Und Virtual Reality oder kurz VR bedeutet übersetzt ja virtuelle Realität. Und das beschreibt eigentlich eine computergenerierte Wirklichkeit, wo der Mensch mit Hilfe von einer speziellen Brille, der VR-Brille, kann erleben. Und dabei wird die reale Umgebung komplett ausblendet. Also es ist sehr, sehr immersiv. Es ist sehr einnehmend und man vergisst völlig, dass das nicht real ist. Hast du das schon mal ausprobiert?
Ja, ich durfte das schon mal ausprobieren. Ich bin auch schon mal mit Delfinen geschwommen.
Was, wirklich? Ja. Und wie ist das?
Geil, war super. Ich musste kein einziges Mal Luft holen.
Okay.
Also, wie war das? Ja, Delfin, das ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, aber was ja mittlerweile dort möglich ist, ist, du bist zwar körperlich vielleicht in deinem Wohnzimmer oder in irgendwo in einem Studio oder an sonst einem Ort auf einem Quadratmeter, aber erlebst, du kannst durch den Dschungel rennen, du kannst fliegen, du kannst, wie gesagt, mit Delfinen schwimmen, du kannst über Klippen springen und es ist so krass nachgemacht, dass dein Hirn eigentlich nicht versteht, dass das gerade nicht echt ist. Mhm. Und wenn es da noch unterstützt ist durch, ne, je nachdem, ob du dann auf so einem dynamischen Boden bist und wirklich auch rennen kannst oder wirklich auch wogegen kommst, finde ich abartig, was da
möglich ist.
Repliziert wird. Genau. Und alles ist möglich. So, und wenn wir jetzt die Brücke schlagen zu, jetzt stelle ich mir vor, ich schwimme nicht mit den Delfinen, aber ich gönne mir mal so einen Abend im Swingerclub, ohne dass ich das Haus verlassen muss.
Ja. Also so das Thema Pornos in Virtual Reality, das ist etwas, was schon aufgekommen ist und wo auch immer wie mehr zunimmt.
Wahnsinn.
Und ich habe eine Studie gefunden aus dem Jahr 2021 von der Uni Duisburg-Essen aus Deutschland, wo zum ersten Mal das systematisch untersucht hat, was das mit uns macht. Und da haben 50 Studienteilnehmer teilgenommen, also sie alles nur Männer gewesen. Und dann hat man traditionelle Pornos in 2D und Pornos in Virtual Reality gezeigt. Und die Hälfte von den Teilnehmern hat zuerst mal Film 1, also in 2D geschaut und dann Film 2 in VR. Und bei der anderen Hälfte ist die Verteilung andersrum gewesen. Und danach hat man den Studienteilnehmern Fotos von den Darstellerinnen gezeigt, sowohl aus den 2D wie auch aus den VR-Filmen. Und beispielsweise gefragt, wie intensiv ist der Augenkontakt gewesen. Und ob die Darstellerin mit ihnen geflirtet hat oder sie begehrt hat. Und man hat auch nach dem Pornokonsum den Oxytocin-Spiegel im Speichel gemessen. Und Oxytocin ist ja das Hormon, das mit sozialer Bindung und Intimität in Verbindung steht. Und es wird auch oft als Liebes- oder Kuschelhormon bezeichnet. Und zwar hat sich gezeigt, dass Teilnehmer beim Anblick oder nach dem Schauen von den VR-Filmen sich stärker begehrt gefühlt haben und mehr umworben. Also sie haben das Gefühl gehabt, dass sie häufiger so direkt sie angeschaut wurden. Also dass wirklich so ein direkter Blickkontakt wie möglich ist mit den Darstellerinnen. Das heisst, es ist auch ein stärkeres Gefühl von Verbundenheit deutlich geworden mit den Darstellerinnen. Und auch ein grösseres Verlangen, mit ihnen wirklich können zu interagieren. Und der Oxytocin-Spiegel im Speichel hat das auch gezeigt. Also wirklich so, dass der wahrgenommene Augenkontakt und so das Flirten mit diesen Darstellerinnen, dass das zu einem höheren Oxytocin-Spiegel geführt hat und so die Illusion von Intimität, Interaktion und Verbindung hervorgerufen hat. Und wenn man sich anschaut, wie das nach den 2D-Filmen, also nach den so herkömmlichen Pornofilmen war, dort hat man weder so das Gefühl von Verbundenheit gehabt, noch irgendwie zu verlangen, mit der Darstellerin mehr zu interagieren. Man hat sich auch nicht begehrt gefühlt. Mhm. Und der Oxytocin-Spiegel war auch nicht erhöht gewesen. Also es ist wirklich ein riesen Unterschied, was hormonell in dir abgeht, wenn du in einem VR-Setting bist oder in einem 2D-Setting.
Mich würde jetzt interessieren, wie viele Zuhörende schon VR-Brillen versuchen, online zu shoppen, während sie die Studienergebnisse, also 2D-Porno, den Scheiß gebe ich mir doch nicht mehr.
Lame. Ja, was kommt dir so, wenn du die Ergebnisse hörst?
Überrascht mich jetzt auch nicht. Es sagt ja im Grunde, dass, also beides ist ja visueller Reiz. Mhm. Ich gucke was an, ich bin ja nicht physisch dabei. Und es zeigt eigentlich sehr, sehr schön, dass man mehr erlebt und Lustvolleres erlebt, wenn eine Interaktion da ist, wenn auch eine Bindung da ist, wenn vielleicht Hoffnung da ist, oder? Wenn vielschichtigere Gefühle möglich sind. Und bei den herkömmlichen, nenne ich sie jetzt mal, Pornos, die 2D-Pornos, da weiß ich ja schon, also ich antizipiere, das läuft einfach. Ich habe überhaupt gar keine Möglichkeit zu interagieren. Ich kenne das vielleicht auch schon, dass da viel weniger auch erträumt wird und viel weniger Varietät oder auch Überraschung zugelassen wird. Ich weiß, es ist schon abgedreht. Bei VR habe ich vielleicht auch die Hoffnung, dass ich einen Einfluss haben kann. Also viel mehr Proaktivität oder viel mehr mit dabei sein. Und dass das natürlich alles hochschiebt an Genuss und Bindungskuschelhormonen. Ja, finde ich noch logisch.
Ich finde es einfach so krass, wie deutlich das es zeigt, wie wir unser Hirn können verarschen.
Ja, voll.
Weißt du, dass unser Hirn dann nicht abstrahiert, das ist nicht etwas, was ich wirklich erlebe, sondern dass sich das genauso anfühlt, als würde ich Teil sein von dieser sexuellen Aktivität mit dieser Frau. Jetzt in diesem Setting. Und das finde ich schon, das finde ich so spannend, oder? So, dass so in der Neurobiologie halt wirklich so die gleichen Mechanismen geführt werden, wie, wie ihre echte menschliche sexuelle Interaktion.
Ja. Ich hoffe aber, dass wir sehr ausdrücklich jetzt darauf hinweisen dürfen, dass es nur eben ähnlich ist. Und dass man jetzt nicht den tatsächlichen Mensch zwischen zwei oder mehreren Menschen eins zu eins ersetzen kann oder nachahmen kann durch Virtual Reality.
Ja, ich finde, also gerade wenn wir nochmal zurückgehen, so in das KI-Thema koppelt mit Virtual Reality, dann wäre es ja prinzipiell möglich, dass KI aus dem beliebigen Porno die ganz persönlich Porno macht. Also KI könnte anhand von deinen Eingaben, anhand von deiner Mimik, deinem Herzschlag, deiner messbaren körperlichen Erregung erkennen, was du willst, was dir gefällt und mit wem du das willst. Also kann KI in dieser virtuellen Realität eigentlich so dein perfekte sexuelle Abenteuer für dich designen.
Klingt ja eigentlich perfekt, oder?
Ja, aber es ist dann auch so die Frage, okay, ich habe plötzlich die Chance, all meine Fantasien auszuleben, in einer safen Umgebung, ohne Grenzen und Konsequenzen. Wie reizvoll ist denn noch normaler Sex, in Anführungszeichen?
Ich find's wirklich schwierig. Und spätestens jetzt sind wir bei der ethischen Diskussion. Was würde denn aus der Menschheit passieren?
Wir würden aussterben innerhalb von 50 Jahren.
Wenn jeder nur noch Sex über VR hätte oder eben mit einer künstlichen Intelligenz über Virtual Reality. Was würde das nicht nur im sexuellen oder im reproduktiven Kontext bedeuten, sondern auch, was würde das für unsere Gesellschaft bedeuten, für unsere zwischenmenschliche Kompetenz, für unsere Bindungsfähigkeit, unser Invest in Beziehungen, unserem physischen Wohlbefinden. Also, puh. Falls die Frage heute irgendwann kommen sollte, ich spoiler jetzt schon mal. Ich finde es eine super Ergänzung und ich finde gerade, was du jetzt gesagt hast, so wichtig, dass es halt Experimentieren auch im Safe Space ermöglicht. Und so viel gesunden Sex auch zulässt. Und ich kann mir die Zeit nehmen, die ich brauche. Also es ist so viel Individualität möglich. Aber es hat eben auch Grenzen und aus meiner Sicht sollte es nur als ein Teil der Sexualität genutzt werden und nicht als so habe ich Sex. Es ist das Gleiche mit 2D-Pornos. Wir würden auch in der Therapie jetzt niemandem raten, nur noch Pornofilme zu gucken und dazu immer auf die gleiche Weise zu masturbieren.
Was ich mich auch noch gefragt habe, ist, wir haben ja in der Porno-Folge auch von dieser Post-Nut-Clarity geredet. Das Gefühl, nachdem du gekommen bist, was habe ich jetzt hier gemacht? Oder was habe ich jetzt überhaupt angeschaut?
Genau. Weißt du,
was ist das? Und ob das dort nicht auch verstärkt wird in diesen Settings oder in diesem Virtual-Reality-Setting, so die gewisse Leere, die man hat, und die Realisation nach dem Sex, wo wir haben ja da schon ein paar Mal drüber geredet, oder so, dass die Aftercare nach dem Sex, also so das noch beieinander sein.
Die Kippe rauchen im Bett.
Was auch immer das ist, dass das ja so, so wichtig ist. Und das entfällt halt komplett. Und ich glaube, das ist auch, das hat ganz viel mit dieser Post-Not-Clarity zu tun.
Ja. Mir fällt jetzt gerade noch eine Riesenchance ein. Sagen wir, du bist ein Paar, das sich entschieden hat, monogam zu leben und einer hat einfach eine Fantasie oder einen Kink oder sogar einen Fetisch, der nicht in der Beziehung sexuell abgedeckt werden kann oder will. Und der dann aber über Interaktion mit AI abgedeckt werden könnte. Das wäre ja ein Riesenglück, das wäre ja eine Riesenchance, also dass du als Paar den Sex hast, der beiden gefällt, der für beide lustvoll ist. Eine Person hat noch diesen super weirden Fetisch oder super weirden Kink und deckt den ab durch Sex mit AI.
Ja, absolut.
Das ist doch fantastisch, dann ist niemandem irgendeine Harm getan, niemand geht jemandem fremd, die Monogamie bleibt, die Paarsexualität bleibt, aber ergänzend dazu wird eben noch etwas gemacht, was die eine Person auch braucht, aber es hat überhaupt keine Konsequenzen.
Ja, und da wär's einfach wichtig, dass man das auch bespricht, oder? Dass das für beide stimmt in der Beziehung. Also auch über das haben wir ja schon geredet in der Porno-Folge, dass es ja Menschen gibt, die das als Betrug ansehen. Weißt, wenn der andere Mensch Pornos konsumiert und hier wäre es ja wie nochmal ein Step mehr. Oder auch wenn du weißt, okay, das löst irgendwie so viel aus, halt schon nur auf einer neurobiologischen Ebene.
Ja, du hast doch recht, das stimmt. Also, ich glaube nicht, dass alle so cool damit wären, die sagen, Caro, heute Abend treffe ich die Susan mal wieder.
Bye. Ja.
Bestell du dir mal eine Pizza. Ich bin dann in meinem Büro.
Also ich glaube auch da werden so ganz andere Gespräche nötig sein und auch andere Herausforderungen. Aber wie du auch siehst, andere Chancen auch möglich sein.
Ja, definitiv.
Wir gehen mal weiter mit dem Thema Sexroboter und menschliche Sexpuppen oder vermenschlichte Sexpuppen. Der erste so Sexroboter oder wirklich so funktionsfähige Sexroboter ist 2010 an der AVN Expo vorgestellt worden. Der Sexroboter hat den Namen Roxy gehabt.
Grüße an dieser Stelle.
Liebe Grüße. Und sie hat aber ihre Gliedmassen noch nicht wirklich unabhängig voneinander können bewegen. Und auch ihre Wortschatz hat zuerst mühselig in einen Laptop eingegeben werden. Aber seither hat es eine riesen Entwicklung gegeben. Also jetzt in den letzten 15 Jahren, wo vor allem auch künstliche Intelligenz, die man verbaut hat, in die Roboter einen maßgeblichen Einfluss hatte. Also so moderne Sexroboter haben lebensechte Augen, sie sind ausgestattet mit Mikrokameras, so für Gesichts- und Emotionserkennung. Sie können blinzeln, ihre Augenbrauen bewegen, den Kopf neigen. Sie können sogar realistische Küsse mit Zungenspiel simulieren.
Wirklich?
Ja. Ihr Mund bewegt sich synchron zu so fortschrittlichen Sprachmodellen. Sie haben sehr leistungsstarke Prozessoren und können Sprach und Bilder nahtlos verarbeiten.
So wie du mir das jetzt gerade lebhaft erklärst, auch mit deiner Körpersprache, könnte man sich fragen, ob du schon Erfahrung hast damit?
Nein.
Hattest du noch keinen Zungenkuss mit so einem Sexroboter?
Nein, aber ich finde es mega spannend, wie man die Illusion vom Leben in dieser Puppe wirklich nachahmen will. Also weisst, sie atmet sogar. Sie hat einen Herzschlag. Sie hat menschliche Körpertemperatur. Also es ist wirklich, man will wirklich so
krass
das vermitteln, so dass Modi lebt. Und ich habe eine Doku angeschaut von einem Sexpuppenhändler. Puppe sieht wirklich so extrem realistisch aus. Und du kannst deine Puppe wirklich auch customizen, also sei es einzelne Körperteile, aber auch die ganze Puppe. Also wenn du beispielsweise auch ein Foto hast von jemandem, aber wichtig, du müsstest das Fotorecht haben. Also wenn es eine Privatperson ist. Ja. Also beispielsweise, wenn dein Partner jetzt sich eine Sexpuppe von dir machen würde und du ihm die Einwilligung gibst, dann hat er dann zwei Melinas daheim.
Bravo.
Und es ist auch möglich, Puppen zu machen von einer Person vom öffentlichen Leben. Weil die sind nämlich frei zugelassen. Also du könntest dir jetzt eine Sexpuppe machen vom Jason Momoa.
Wie kommst du jetzt auf den?
Es ist einfach ein Beispiel.
Hä? Aber also, da frage ich mich, ich bin schockiert. Ich bin wirklich schockiert.
Wegen Persönlichkeitsrecht oder wegen was?
Ha ja, es ist ja völlig übergriffig.
Ja.
Okay.
Ja.
Und was ist denn, also ich habe davon überhaupt keine Ahnung, was ist denn das Business? Also bei Sexpuppen oder Sexrobotern, ist es das Gleiche?
Ja.
Und das Businessmodell ist, ich möchte sowas zu Hause haben, oder ist das Businessmodell, die sind vielleicht auch an einem Ort, an den Menschen gehen, um Sex zu haben? Was ist so der Kunde oder die Kundin?
Also es gibt so erst die Bordelle mit Sexpuppen. Aber so zum Beispiel, ich weiss, so in Deutschland hat ein Bordell wieder müssen zumachen, wo sich einfach kein Personal gefunden hat, das die Puppe im Nachgang hat reinigen wollte.
Das ist dann die nächste Hürde. Ha?
Ja, was verständlich ist. Und deswegen der Use Case ist eigentlich schon, ich habe die für bei mir daheim.
Was kostet sowas?
1'000 bis 2'000 Franken. Und
Das ist ja halb so viel wie ein Hund.
Ja, aber so ein High-End-Modell kann schon bis zu 5'000 Franken kommen. Also es ist schon nicht etwas, wo du denkst, es ist so ein Impulskauf. Es sollte der Hunger auch nicht sein, by the way. Aber ja.
Und falls ihr das jetzt googelt, öffnet am besten ein Inkognito-Fenster.
Ja, also was ich auch noch spannend fand, der Händler hat gemeint, dass jede Puppe auch jede sexuelle Funktion erfüllt. Also sei es oral, vaginal, anal. Sexpuppen mit männlichen Genitalien sind nach wie vor nicht so beliebt und deswegen ist die Nachfrage ist einfach nicht so da und deswegen sind die auch weniger auf dem Markt zwingen.
Weil die komplizierter auch sind?
Nein,
oder ich glaube, weißt du, an was das liegt?
Die Nachfrage ist nicht so da.
Das heißt, diejenigen, die gerne mit einem Penis Sex hätten, sind jetzt nicht so die Zielgruppe, sich das zu kaufen.
Es gibt scheinbar zwei Modelle mit Penis. Aber eben, das ist im Vergleich zu tausenden Modellen mit Vagina.
Interesting. Mhm.
Und die Puppen werden entweder aus Silikon oder aus TPE hergestellt. Und zum Teil jetzt wie so ein Gel unter der Haut, so dass wirklich so die Elastizität von der menschlichen Haut wie nachgeahmt wird. Und zum Teil kann sie sogar Flüssigkeiten absondern.
Wow. Ja.
Also, das ist dann wirklich eben so das High-End-Modell.
Also Achselschweiß.
Achselschweiß, genau. Ja, je nachdem kann das ein King sein. Sexroboter werden werden in ein paar Jahrzehnten genauso üblich sein wie Dildos oder Vibratoren. Kannst du dir das vorstellen?
Nein, aber glauben kann ich es trotzdem.
Und was denkst du, was braucht das Menschen dort wie offener werden? Weißt, ist es vielleicht der Preis, der muss runterkommen? Oder ist es eine Enttabuisierung? Weißt du, so gerade bei den Sextoys haben wir auch darüber geredet gehabt, dort hat es ja wie auch noch so der, weißt du, zum Beispiel mit 50 Shades of Grey hat es das wie auch noch mal in die Popkultur geschafft, also das ganze BDSM-Thema. Was hast du das Gefühl, was braucht es
genau
für eine größere Akzeptanz? Ein Liebesfilm.
Oh mein Gott. Ein Liebesfilm mit einem Sexroboter wäre aber eine Möglichkeit. Mhm. Würde ich mir an deiner Stelle jetzt direkt mal patentieren lassen. So wie bei BDSM durch den Film oder das Buch erstmal, 50 Shades of Grey, diese Mainstream-Bekanntheit bekommen hat, muss es wahrscheinlich auch erstmal so laufen. Also mal das Bewusstsein. Ich meine, ich wusste, soll jetzt nichts heißen, aber ich wusste sehr, sehr, sehr wenig darüber. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, wo kann ich das kaufen, hätte ich überhaupt keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht genau, wie die aussehen. Also es bräuchte erstmal viel mehr Informationen, auch wieder niederschwellige Informationen und dann die Benefits. Aber sicherlich bräuchte es auch die kulturelle Entwicklung, weil nach wie vor, glaube ich, ist halt easier, sich auf einer Dating-Plattform zu treffen und sich für Sex zu verabreden, wenn ich jetzt schnellen, spontanen Sex haben will. Und eine Anschaffung von so einer Puppe ist ja, erstens brauchst du die entsprechenden Geldressourcen, du brauchst den Platz. Ich glaube, nicht jeder wohnt so groß, dass man so eine lebensgroße Puppe irgendwo verstauen kann. Unterm Sofa. Gott. Also es ist, denke ich, noch zu komplex, als dass es leicht und smooth in einen Alltag integriert werden kann. Ja, und ich denke irgendwann, dass der Preis nach unten geht. Ich weiß nicht, wie viele Firmen produzieren sowas.
Ich bin einfach auf zwei große Firmen gestoßen, aber ich weiß nicht, ob es da auch noch kleinere Startups gibt oder so.
Mhm. Und dann je nach Land stelle ich es mir noch schwierig vor, das über den Zoll zu importieren. Entschuldigung.
Ja, und was ich auch spannend finde, ist, dass der Händler eben auch gesagt hat, dass der Trend auch immer wie mehr in Richtung geht, das soll wie ein Ersatz sein für einen Partner oder eine Partnerin. Und nicht einfach ein reines Sexspielzeug. Und weißt du, was das denn auch macht mit Menschen oder mit Beziehungen? Jetzt zum Beispiel bei ihrer Partnerschaft, wenn du weißt, mein Partner, meine Partnerin hat noch so eine Sexpuppe. So, ist das Betrug? Weißt, ist das okay? Gerade wenn du merkst, es hat wie eine emotionale Bindung.
Ja, absolut. Und dann hat's ja jetzt auch wirklich mit dem Wissen auch viel zu tun. Also sagen wir, du datest jemanden, lernst jemanden neu kennen, der schon oder die schon so eine Puppe hat. Mhm. Das ist ja auch heute wegen dem Wissen nicht vergleichbar mit, ich habe da eine kleine Schublade unterm Bett, in der Dildos drin sind. Es hat ja eine andere Dimension und es ist was Neues. Ich glaube, dass da erstmal die wenigsten einfach easy peasy, kein Problem, gut, super, reagieren, sondern dass es da auch was brauchen würde, dass es normaler wird, wenn es denn überhaupt in diese Richtung geht.
Ja, was auch untersucht wird, ist, welche Rolle so Sexroboter oder Sexpuppen so bei der Prävention von sexuellen Übergriffen haben oder auch in der Therapie so von sexuellen Störungen.
Ja.
Also, dass man dort auch wie ein gewisses Potenzial sieht, aber auch da ist man wirklich noch voll dran. Und was auch immer wieder besprochen wird, ist, ob Roboter so mit kindlichem Aussehen erlaubt sollten sein.
Boah.
Weil hier fehlen bislang wirklich auch internationale Gesetze. Ich weiss zum Beispiel, dass es in Deutschland ist es klar verboten. Aber da, ja. Also man sieht einfach, es kommen noch recht viele Fragen damit auf. Und schon so etwas Triviales wie, kann ich mit meiner Sexpuppe ein Restaurant besuchen?
Ins Kino.
Ja. Ja, und muss ich dann auch für einen Platz zahlen?
Ja. Wenn sie auf deinem Schoß sitzt, nicht. Das hat mich jetzt wirklich total interessiert. Also wie kann man Sexpuppen, Sexroboter auch nutzen für die Prävention?
Mhm.
Ich hoffe, dass da noch weiter Forschung betrieben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da gerade super viel läuft oder im großen Volumen läuft. Aber da sehe ich noch Chancen, muss ich sagen.
Also es geht schon so vereinzelte Studien und eine habe ich auch mitgebracht. Die ist aus dem Jahr 2023, also da sieht man, wie top aktuell das Thema halt ist, wo sich eben mit dem Umgang mit Sexpuppen befasst. Also vor allem, wenn sie sehr menschenähnlich aussehen. Ob das negative Auswirkungen auf die Einstellungen gegenüber Frauen könnte haben. Das ist ja etwas, was sich auch wiederholt, oder eigentlich mit jeder neuen Form von Technologie oder Sexualität. Mit den Pornos, wo man auch Angst hatte, hey, das dreht jetzt zu einem negativen Frauenbild bei oder tut jetzt irgendwie Übergriffe mehr ermöglichen. Und dass das auch wieder jetzt eine Angst ist, die kommt. Also ob Frauen entweder stärker objektiviert werden oder dass man sich ihnen gegenüber feindseliger verhaltet. Und das ist eine Studie mit 217 Besitzer von Sexpuppen.
Mhm.
Und sie sind in zwei Gruppen unterteilt worden. Nämlich die erste Gruppe heisst Toy Group.
Ja.
Und die haben ihre Puppen hauptsächlich als Sexspielzeug gebraucht und nehmen sie auch so wahr. Und die zweite Gruppe, das ist die Gruppe, wo ihre Puppen mehr als Partnerin wahrnehmen und wirklich eine emotionale Bindung haben zu ihnen. Und das ist etwa Hälfte von der Zielgruppe. Und was wäre jetzt die Guess? Welche Gruppe hat ein negatives Frauenbild? Partner Group oder Toy Group?
Ich denke die Partner Group.
Ding, 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 ding.
Yeah.
Ja, es ist genau so. Also Menschen aus der Partner Group behandeln ihre Puppen eben deutlich mehr wie einen echten Mensch und schreiben ihnen eben auch menschliche Eigenschaften zu. Und dementsprechend durch die Partner Group dann eher auch feindseliger gegenüber echten Frauen reagieren als Toy Group.
Mhm.
Und Partner Group neigt dazu, Frauen auch eher als Objekt zu betrachten. Mhm. Wo sie das halt so lehren.
Hey, ja, und es wird ja, also das Lernen oder Umlernen ist da ja der große, große Punkt.
Mhm.
Sagen wir, die haben exklusiv Sex und Beziehung mit den Puppen.
Mhm.
Dann wird ja überhaupt nicht mehr dieser Muskel trainiert, in Anführungszeichen, von mit einem echten Menschen interagieren.
Mhm.
So Interesse, Grenzen, Schätzen, erfahren, was mag die Person. Also da geht's ja nur um mich, um meine Bedürfnisse und den Rest antizipiere ich, weil du bist eine Puppe, du sagst es mir nicht. Und dann im echten Leben wieder den Transfer zu machen.
Du bist nicht so.
Du bist nicht so. Du hast deinen eigenen Kopf, du hast deine eigene Geschichte, die gilt's zu respektieren. Wir haben eine Dynamik, die nicht nur allein von mir ausgeht.
Mhm.
Und wenn so diese Fähigkeit oder Kompetenz nicht mehr trainiert wird, ja, könnte ich mir vorstellen, dass dann übertragen wird von der Dynamik, die man mit der Puppe hat.
Mhm. Ja, und ich finde das, wenn man sich nochmal vor Augen führt, was der Händler gesagt hat, dass das ja der Trend ist, wo es hergeht, finde ich, bräuchte es dort so viel mehr Aufklärung, so viel mehr Gespräch und eben auch so das Wissen, wir lehren Sexualität und wir lehren Beziehungen.
Mhm. Ja, und wenn wir nicht investieren, verkümmert diese Fähigkeit. Es ist einfach so. Da müsste doch eigentlich in dem Manual von der Sexpuppe all das drinstehen, oder? Oder du musst so einen psychologischen Test machen. Okay, überkomplizieren. Aber ja.
Nee, aber es ist schon so, also dass man sich das halt einfach auch bewusst ist, oder? Es ist nicht wie ein Womanizer oder ein Dildo oder so.
Aber auch der kann gefährlich sein. Wissen auch nicht alle.
Ja, und da kann man sich das anlehren, oder? Aber dort hast du nicht die emotionale Bindung.
Das weißt du nicht. Ich glaube, dass Menschen auch mit ihrem Womanizer durchaus eine emotionale Bindung
und
haben.
Und dass sie mit ins Kino nehmen und ins Restaurant. Ja.
Und einen Sitzplatz reservieren. Me and my Womanizer. Weißt du, dann so eine Story bei Instagram machen. Just having a good time with my Womanizer at the movies. Hashtag
Couple Goals.
Hashtag Couple Goals. Also eine einseitige Beziehung. Okay, Punkt.
Und der würde jetzt zu den Key Takeaways kommen.
Ich bitte darum.
Sex und Technologie sind eng verknüpft und prägen sich gegenseitig. Beziehungen mit KI, mit Robotern, menschenähnlichen Sexpuppen oder der Nutzung von VR-Pornografie eröffnet neue Möglichkeiten, bergen aber auch Risiken für Intimität und soziale Bindungen. Auch werfen die neuen Möglichkeiten ethische Fragen und Herausforderungen auf, wie zum Beispiel die Objektifizierung von Frauen. Die Zukunft von der Sexualität wird intime, gesellschaftliche und therapeutische Fragen aufwerfen, die wir heute noch kaum absehen können. Aber wir bleiben dran.
Wunderbar. Ich danke dir vielmals für diese Folge. Ich fand es unglaublich spannend. Ich habe viel gelernt und auch über neue Dinge nachgedacht, über die ich noch nie nachgedacht habe. Daher kriegst du gerade hier ein Fleißsternchen. Ein Fleißsternchen aufs Nüsschen.
Ja, was darf ich jetzt nächstes Mal lernen?
Wir gucken uns in 2 Wochen an, wie wir sexuelle Lust steigern können mit dem Atem. Also ganz grundsätzlich werde ich darüber sprechen, welche Bedeutung der Atem beim Sex hat und wie er genutzt werden kann, damit sexuelle Erfahrungen noch lustvoller wahrgenommen wird und wie aber auch Atem dazu beitragen kann, dass sexuelle Lust eingeschränkt wahrgenommen ist. Also sehr, sehr praktisch. Wir hecheln ein bisschen nächste Woche.
Nice. Freue mich auf die ganzen Atemübungen live im Podcast.
Entschuldigung, jetzt schon an alle da draußen, wenn's weird wird. Wenn ihr wieder beim Bäcker steht, euren Cappuccino bestellt und euch hechelt jemand ins Ohr.
Ja, genau.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei euch bedanken fürs Zuhören. Lasst uns doch ein bisschen Liebe da in Form einer Sternebewertung. Ihr findet uns bei Instagram unter sexologie.podcast. Dort findet ihr auch immer die Zusammenfassung oder Highlights unserer Episoden. Und dann freuen wir uns auf in 2 Wochen. Bleibt gesund und möge die Lust mit dir sein.